Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Worte voller Hoffnung, endlich gute Nachrichten für die Armen, endlich neuen Mut für Verzweifelte. Der Prophet, der da im Jesaja-Buch spricht, überschlägt sich fast vor guten Nachrichten. Wie viel Hoffnung steckt da für uns heute drin? Erstaunlich viel. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Weihnachten ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, liebe Gemeinde. Das neue Jahr ist noch ganz frisch, kaum angebrochen und liegt noch ganz vor uns mit allem, was kommt. Die Feiertage und für manche auch ein paar Urlaubstage haben ein bisschen Ruhe reingebracht. So, aber jetzt in ein paar Tagen geht wieder der Alltag los. Und ich frage Sie, haben Sie eigentlich jetzt über Weihnachten genug Hoffnung getankt für das, was jetzt kommt in diesem Jahr, was auch immer da kommen mag? Wie voll ist der Tank, was Hoffnung anbetrifft? Passt nicht ganz zusammen, dieses Bild Hoffnung tanken, aber ich sage es jetzt mal so technisch. Vielleicht hilft uns, weitere Hoffnung aufzutanken, wenn wir einen Blick ins Jesaja-Buch werfen. 2500 Jahre alte Worte, aber für mich völlig verblüffend. Da kommt einer und sagt, ich habe gute Nachrichten für alle Elenden, für alle Verzweifelten. Hören wir uns das einmal an, was dieser Prophet zu sagen hat. Jesaja-Buch, Kapitel 61. Ich lese den Anfang des Kapitels. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt und dadurch bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, eure Fesseln werden gelöst. Er hat mich gesandt, um das Jahr auszurufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet, um den Tag anzusagen, an dem unser Gott mit unseren Feinden abrechnen wird. Die Weinenden soll ich trösten und allen Freude bringen, die in der Zionsstadt traurig sind. Sie sollen sich nicht mehr Erde auf den Kopf streuen und im Sack umhergehen, sondern sich für das Freudenfest schmücken und mit duftendem Öl salben. Sie sollen nicht mehr verzweifeln, sondern Jubellieder singen. Die Leute werden sie mit prächtigen Bäumen vergleichen, mit einem Garten, den der Herr gepflanzt hat, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Wir freuen uns und jubeln über den Herrn, unseren Gott. Er umgibt uns mit seiner Hilfe wie mit einem Kleid, hüllt uns in seinen Schutz wie in einen Mantel. Wir sind fröhlich wie ein Bräutigam, der seinen Turban umbindet, wie eine Braut, die ihren Hochzeitsschmuck anlegt. Denn wie aus dem Boden die Saat keimt und wächst, so lässt der Herr, der mächtige Gott, unser Glück wachsen und mehrt unseren Ruhm bei allen Völkern. Also ganz ehrlich, besser kann es doch nicht werden, oder? Eine bessere Nachricht kann es gar nicht geben, als dieser Prophet für seine Leute hat. Und ich staune echt, wenn ich denke, in welche Situation hinein der Prophet diese Worte gesprochen hat. Ich habe ja gesagt, 2500 Jahre alt. Wir sind dann im sechsten Jahrhundert vor Christus. Das war für das Volk Israel das Katastrophenjahrhundert. Denn die Assyrer haben das Land überfallen, haben Jerusalem zerstört, haben die gesamte Infrastruktur zerschlagen und haben dann noch, ich weiß nicht, wie viel tausende Leute verschleppt, das haben die immer so gemacht, die Assyrer. Die haben die Leute mitgenommen, die an irgendeiner wichtigen Schaltstelle saßen. Alle Leute, die irgendwie einen Staat lenken konnten, ein System fahren konnten, alle, die irgendwie wichtig waren für das Wohlergehen des Landes, haben die mitgenommen. Die mussten dann in Babylon in einem Ghetto leben und waren dort gefangen. Zurück blieb die Landbevölkerung, die mit Überleben beschäftigt war. Und nach knapp 50 Jahren kam ein anderer Herrscher in Babylon, der hat beschlossen, alle diesen gefangenen Völker wieder freizulassen. Und dann sind etliche wieder nach Hause gegangen, manche wahrscheinlich in ein Land, das sie gar nicht kannten, denn 50 Jahre sind eine lange Zeit. Und dann kamen die da an. Das Land lag immer noch völlig am Boden, nichts hat funktioniert. Die Leute kämpften um ihr Überleben, schauten, was der karge Boden hergab an Frucht, was man da noch zum Essen hatte. Da war kein Gedanke dran, irgendwie einen neuen Staat aufzubauen. Die Assyrer haben das unterdrückt, wo es ging. Und dann diese Aufgabe, ein neues Staatswesen aufzubauen, das war eine Mammutaufgabe. Und sehen Sie, zu diesen völlig desillusionierten Menschen spricht der Prophet und sagt zu ihnen: Gottes Geist ruht auf mir. Um ehrlich zu sein, die Ausleger haben keine Ahnung, wer da spricht. Die sind sich nicht einig, ist das der Prophet, ist das ein Messias, ist das ein anderer Geistträger. Also das ist nicht ganz klar. Ich weiß es auch nicht, wer hier eigentlich spricht. Aber ich sage jetzt mal, der Prophet sagt, Gottes Geist ruht auf mir und ich habe einen Auftrag von Gott. Ich soll den Armen die gute Nachricht verkünden. Und tatsächlich steht an dieser Stelle in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments das Wort Evangelium. Ich soll den Leuten das Evangelium sagen. Ich soll den Gefangenen sagen, ihr seid frei. Den Verzweifelten, den soll ich wieder Mut machen. Und ich sag euch ein Gnadenjahr an. Gott wendet sich dem Volk wieder gnädig zu. Weinende werden jetzt getröstet. Freut euch. Denn jetzt ist Schluss mit der Trauer. Ihr habt einen Grund, euch zu freuen und zu feiern. Ich weiß nicht, wie die Leute, die das gehört haben, damals reagiert haben. Denn wie gesagt, das war eine heftige Situation. Vielleicht haben sie sich gefragt, ob wir das wirklich glauben können, was der da sagt. Ich weiß nur eins, das sieht man ja in der Geschichte. Die Leute haben tatsächlich angefangen, ihr Land wieder aufzubauen. Hat sehr lange gedauert, aber sie haben damit angefangen. Was würden wir denn heute sagen, wenn so einer zu uns kommt und so redet? Heute, bei uns. Ich will uns gar nicht vergleichen mit den Leuten, die damals gelebt haben, vor 2.500 Jahren. Die waren weit elender dran als wir. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Aber stellen Sie sich mal vor, der Prophet kommt heute zu uns, in unser Dorf, 2026, und sagt das zu uns. Sind diese Worte zu schön, um wahr zu sein? Bei mir wecken diese Worte zwei Gedanken. Das Erste, was bei mir kommt, wenn ich diese Worte höre, ist: Mensch, da hat einer Hoffnung für uns. Da ist einer, der hofft für uns. Da sagt einer, deine Armut wird dir nicht endlos das Leben schwer machen. Die wird ein Ende haben. Dein zerbrochenes Herz, und das ist es, wenn man das Wort verzweifelt wörtlich übersetzt hier, dein zerbrochenes Herz ist nicht das Letzte, was du erleben wirst. Es wird weitergehen. Dein Gefangensein wird ein Ende haben. Und ich sag dir, deine Tränen werden versiegen. Und zwar, weil Gott das Heft in die Hand nimmt und dein Los ändert. Deshalb, du wirst erleben, wie Gott dir hilft. Du wirst erleben, wie Gott seine Hilfe wie einen schützenden Mantel um dich legt. Da hat einer wirklich Hoffnung für uns. Für Gott ist kein Mensch ein hoffnungsloser Fall? Hoffnungslose Fälle, das gibt's nicht bei Gott. Aber wenn es so ist, dann machen wir uns besser darauf gefasst, dass Gott Dinge verändert. Bei uns, für uns. Da ist vielleicht ein Mensch, um den wir uns sorgen, und dann sehen wir, wie dieser Mensch Gutes erlebt und etwas sich zum Guten verändert. Da ist vielleicht eine Situation, die schwierig ist für uns, und dann erleben wir, wie wir wieder alles erwarten, besser damit zurechtkommen als gedacht, sich die Situation vielleicht selbst sogar verbessert. Da ist jemand krank und erlebt, dass er trotz allem Kranksein Bewahrung erlebt und dass wenigstens die Schmerzen gelindert werden. Das ist manchmal schon viel. Und der Mensch erfährt, dass ihm da jemand wirklich beisteht in seiner Krankheit und er nicht allein ist. Da ist vielleicht ein Mensch, der trauert um jemanden und er merkt, meine Trauer verändert sich. Ich kann wieder ein bisschen aufatmen. Da ist wieder ein bisschen Freude und ich finde Trost. Machen wir uns gefasst darauf, dass Gott unsere vielleicht kleine Welt tatsächlich verändert. Und machen wir uns auch darauf gefasst, dass Gott die Dinge im Großen verändert. Dass tatsächlich ein Krieg aufhört und dass Waffen tatsächlich schweigen, obwohl wir nicht mehr dran geglaubt haben. Dass tatsächlich Friede wächst. Dass Machthaber zur Vernunft kommen. Auweih, jetzt stehe ich hier oben und höre mich sagen, dass Machthaber zur Vernunft kommen und dann denke ich an die jüngsten Ereignisse in den USA und Venezuela und denke, also Vernunft ist was anderes. Ganz ehrlich, aber ich sage Ihnen was, abgesehen von der großen Welt da draußen, die Frage, wie wir mit solch einer Nachricht umgehen, hängt davon ab, wie viel Hoffnung wir in uns haben, wie stark unsere Hoffnung ist, wie viel Hoffnung wir getankt haben. Davon hängt es ab, wie wir mit solch einer niederschmetternden Nachricht umgehen. Also doch nicht zu utopisch, doch nicht zu schön, um wahr zu sein. Vor allem deswegen nicht, weil ich an diese Szene denke vor 2000 Jahren. Weil ich daran denke, wie Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth in die Synagoge geht, am Gottesdienst teilnimmt und dann, als erwachsener Jude, ist das ja seine Aufgabe, reicht ihm jemand die Jesaja-Rolle, damit er daraus vorliest. Und Jesus liest genau diese Zeilen aus dem Jesaja-Buch nach heutigem Verständnis Kapitel 61 vor, die ich Ihnen vorhin zitiert habe. Der Geist Gottes ruht auf mir und ich bin der Gesalbte und ich habe den Auftrag von Gott, den Armen das Evangelium zu verkünden und denen, die gebrochenen Herzen sind, neuen Mut zu machen und die Gefangenen zu fragen, ihr seid frei, zu sagen, ihr seid frei. Und Jesus liest das vor, setzt sich wieder hin und alle Augen sind auf ihn gerichtet und er sagt, heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Wir fragen uns alle, wen hat der Prophet damals vor 2500 Jahren gemeint? Jesus stellt sich diese Frage nicht. Jesus sagt, mich hat er gemeint damit. Ich bin derjenige, von dem der Prophet hier spricht. Und das heißt, Jesus Christus selbst ist es, der diese Hoffnung für uns hat. Das ist kein unerreichbar ferner Traum, sondern eine ganz reale Hoffnung, weil Jesus selbst dahinter steckt. Das ist für uns, ich sag mal, zum Volltanken. Könnt ich's irgend besser haben als bei dir, der alle Zeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit? So hat Philipp Spitta vor fast 200 Jahren gefragt und seine Antwort ist eindeutig, nein, kann's nirgendwo besser haben als bei dir. Wenn Jesus Christus also so viel Hoffnung für uns hat und Hoffnung auf uns setzt, dann können doch wir auch zu Hoffnungsträgern werden. Und deshalb zum Schluss mein zweiter Gedanke, der da in mir geweckt wurde durch diese Zeilen. Wir können Hoffnung zu Menschen tragen, so wie wir alle hier sind. Wir können das, wir schaffen das. Im Jesaja-Buch heißt es, die Leute werden euch mit prächtigen Bäumen vergleichen, mit einem Garten, den der Herr gepflanzt hat, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Sehen Sie, das sind wir, ein Garten. Ein Garten mit ganz verschiedenen Pflanzen. Ein Garten, weil Gott Hoffnung für uns hat. Und deswegen wächst was in unserem Garten, weil er für uns Hoffnung hat. Wir sind völlig verschiedene Pflanzen. Aber Gott ist der Gärtner. Gott ist am Werk in seinem Garten. Und dann können wir tatsächlich Hoffnung zu anderen Menschen tragen. Wir müssen doch nicht damit anfangen, die Gefangenen freizulassen. Das ist eine besondere Aufgabe. Aber auch das machen Leute, zum Beispiel im Seehaus in Leonberg. Kennt jemand von Ihnen das Seehaus in Leonberg? Ah, das kennen ein paar. Das ist so unglaublich, das ist offener Strafvollzug. Das heißt, das Team von Leuten im Seehaus, gestandene Christen, die geben jungen Männern, die eigentlich ihre Strafe im Gefängnis absitzen müssen, eine Chance, dass sie bei ihnen im Seehaus leben können. Die haben einen absolut heftigen Tagesrhythmus. Kann ich nur abraten davon, sich daran messen zu wollen. Das ist scharf, was die machen. Aber es ist offener Strafvollzug, kein Zaun drumherum. Und trotzdem hauen die Leute nicht ab, weil sie merken, hier kriege ich eine echte neue Chance. Hier kann ich einen Beruf lernen, anstatt im Gefängnis zu sitzen. Hier kann ich mir eine neue Zukunft aufbauen. Wie der Prophet gesagt hat, sagt den Gefangenen, ihr seid frei. Also damit brauchen wir eigentlich nicht anzufangen, mit der ganz großen Nummer. Wie wäre es mit kleinen Hoffnungszeichen? Nicht jede von uns und jeder von uns muss doch alles machen und allen Menschen helfen. Es reicht doch für jeden Menschen ein kleines Hoffnungszeichen. Deswegen frage ich mich, was ist denn mein Hoffnungszeichen, mit dem ich in dieses Jahr gehe? Was ist denn Ihr Hoffnungszeichen? Vielleicht packt da einer was an, was er schon lange machen wollte, aber bisher nicht getan hat. Vielleicht ist jetzt die Zeit da. Vielleicht engagiert sich da jemand neu in einem Verein oder auch politisch. Vielleicht sagt jemand so, ich will meinen Beitrag leisten zur Gerechtigkeit und das mache ich jetzt. Oder vielleicht will ich auch nur einem ganz bestimmten Menschen meine Freude machen, mal was erledigen für ihn oder vielleicht Kärtle schreiben. Alles kleine Hoffnungszeichen. Vielleicht ist das letzte Jahr finanziell gut gelaufen und ich sage, Mensch, ich will mal jetzt ein Projekt finanziell unterstützen, was ich bisher nicht so unterstützt habe. Oder vielleicht sagt jemand, nee, mein Ding ist eher, ich will was für die Familien im Dorf tun. Ich möchte auf einen einsamen Menschen zugehen. Oder ich möchte mich mit etwas anfreunden, was mir bisher schwer fiel. So vieles, so viele kleine Hoffnungszeichen. Ein einziges reicht doch für jeden, oder? Weil Gott ganz viel Hoffnung für uns hat und unseren Vorrat an Hoffnung auffüllt. Amen.